zu predigen. Und so eine schöne Begrüßung habe ich selten erlebt, dass du mich als Steinbacher durch und durch bezeichnet hast. Das ist für mich eine besondere Ehre. Ich kann das zwar nicht auf Platz sagen, aber ich habe es verstanden. Herzlichen Dank. Ja, ich grüße alle die, die an den Bildschirmen sitzen. Unser Herr schenke uns viel Gnade zu diesem Morgen. Salz sein, was bedeutet das für meinen Alltag? Ich lese nochmal den Vers nach der Elberfelder Bibel. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ich denke, jeder von uns kennt Salz, benutzt es täglich, Salz auf dem Frühstücksei, vielleicht auch heute Morgen, Salz als Backhilfe, Salz in der Suppe, hoffentlich nicht zu viel, sonst sprechen wir ja von versalzener Suppe, Salz im Geschirrspüler, Salz auf der Straße gegen Glatteis und. Wir gebrauchen heute Salz am häufigsten als Würze, denn mit Hilfe von Salz schmecken wir die bereits vorhandenen Geschmacksstoffe einfach intensiver. Aber was heißt das nun, dass wir Salz der Erde sind? Ich las dazu zwei Sätze. Jesus wählt dieses Beispiel, weil das Salz bei keinem Essen fehlen darf. Ein Essen ohne Salz hat keinen Geschmack. Wir müssen der Welt Geschmack geben. Erstes Zitat. Zweites Zitat. Eine kleine Prise Salz ist schon genug, denn es ist stark. Man streut ein bisschen und so können auch wir, obwohl wir nur wenige sind, der Welt Geschmack geben. Also eine Prise Salz, man kippt ja schließlich auch nicht den ganzen Salzstreuer in die Suppe. Also nochmal, das Salz im Essen ist ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Aber es hat eine große Bedeutung, denn ohne Salz schmeckt das Essen nicht. Das Salz wird also unbedingt gebraucht, auch wenn es nur eine kleine Menge im Ganzen ist. Und dazu unterscheidet sich das Salz auch stark vom übrigen Essen. Es ist also anders als die große Menge. Und wenn sich das Salz der Menge anpassen würde, dann würde es seine entscheidende Bedeutung verlieren. Also Salz muss Salz sein und bleiben und nichts anderes. Jetzt heißt es hier, ihr seid das Salz der Erde. Wir Christen sind also dieses Salz und wir sind ein kleiner Teil der Gesellschaft. Wir sind anders als die anderen und sollen auch anders sein. Aber ich frage mich, sollen wir jetzt wie Salz in dieser Welt aufgehen und unsichtbar sein, damit alles etwas besser schmeckt? Sind wir die gewisse kleine Prise zur Verbesserung der Welt, einer Welt, die so ganz anders tickt, als wir sein sollten? Sind wir am Ende gar der Geschmacksverstärker für die vorhandene Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit in dieser Welt? Also irgendwie passt das nicht so richtig. Und wenn wir es dann konsequent zu Ende denken, bedeutet doch, zu viel Salz versalzt die Suppe und macht sie ungenießbar. Versalzen zu viele Christen in Steinbach die Suppe? Das ist ja eine Frage, die man sich dann stellen muss, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Also wir müssen uns zunächst mal fragen, wie ist das Bibelwort zu verstehen? Und da fangen wir ja bei den Zuhörern an, damals. Wie haben Sie das verstanden? Und ich denke, die Frage müssen wir zunächst klären. Und da habe ich ein schönes Zitat mitgebracht von dem englischen oder britischen Theologen John Stott. Er drückt das so aus. Den größten Fehler, den wir beim Lesen der Schrift begehen können, ist, dass wir fremde Gedanken einer späteren Generation in den Text importieren. Dass wir den Autoren der biblischen Bücher unsere Gedanken aus dem 23. Jahrhundert in den Mund legen und dann behaupten, sie hätten diese Gedanken schon gehabt. Was war damals Salz? Salz war der Kühlschrank. So wird Salz, war äußerst wertvoll. Salz wird auch das weiße Gold genannt, du hast das ja soeben schon gesagt. Salz wurde sogar mit Edelsteinen bezahlt. Legionäre bekamen ihren Sold in Form von Salz, daher kommt auch der Begriff Salär, den kennen wir ja noch bis heute. Salz sah man auch als Geschenk der Götter, denn es war überlebenswichtig. Und wir wissen, unter diesen klimatischen Verhältnissen von damals waren viele Lebensmittel nur mit Salz haltbar und genießbar zu machen. Fleisch oder Fisch, essen wir ja wahrscheinlich größtenteils alle gerne, war schon nach einem Tag verdorben, es sei denn, man salzte es. So ist Salz das Konservierungsmittel gewesen und auch ein Synonym für Beständigkeit. So wurden damals auch Bundesschlüsse, und das werden wir jetzt gleich sehen, Bundesschlüsse im Orient mit einem Salzessen vollzogen. Und so wie Salz dauerhaft und beständig haltbar macht, sollte eben auch dieser Bund dauern. Und deshalb lesen wir im Alten Testament vom Salzbund. Zum Beispiel als Bund Gottes mit Israel. Wir lesen das in 3. Mose 2, alle deine Speisopfer sollst du salzen und dein Speisopfer soll niemals ohne Salz des Bundes deines Gottes sein. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Oder als Bund Gottes mit Abraham und dessen Nachkommen, 4. Mose 18, 9. Oder als Bund Gottes mit David und seiner Familie, 2. Chronik 13, 5. Wisst ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Also wir merken, es ist ein heiliger, unauflösbarer, ewiger Bund. Also wiederum ein Bild für Beständigkeit und Treue. Und wir finden das Salz auch immer wieder bei den Opfern, interessanterweise in vielen Opfervorschriften, alle Speisopfer mussten mit Salz bestreut werden. Eine Opfergabe war an sich nicht gut, erst dann, wenn die ätzende und reinigende Salzbehandlung durchgeführt wurde, dann wurde das Opfer vor Gott wohlgefällig. Und die Bibel nennt auch die Anwendung von Salz in anderen Bereichen, zum Beispiel zur Reinigung eines Neugeborenen, Hesekiel 16, Vers 4, als Heilmittel gegen krankmachendes Wasser oder als Heil- und Würzmittel. Und Salz wurde eben auch gestreut als Fluch über feindliche, eingenommene Städte, um diesen Fluch, diesen Bann über eine Stadt zu verewigen. Also es ist ein sehr vielseitiger Gebrauch. Salz macht haltbar, genießbar, bewahrt vor Fäulnis und Verwesung. Und jetzt nochmal zurück zum Text. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen getreten, zertreten zu werden. Also wenn Jesus hier bildhaft vom Salz spricht, bezieht er sich auf diese bewahrende, beständigende Wirkung. Und der Ausspruch, ihr seid das Salz der Erde, folgt ja unmittelbar nach den Seligpreisungen. Und die direkten Verse zuvor beschreiben auch eine sehr konfrontative Situation. Hier ist also nicht die Rede von friedlicher Koexistenz oder Geschmacksverbesserung der Welt, sondern was lesen wir in Matthäus 5? Wie beneidenswert, glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch und genauso haben sie vor euch auch schon die Propheten verfolgt. Und daran schließt sich sofort an, ihr seid das Salz der Erde, das Salz für diese Welt. Ihr seid das Salz, das die Welt momentan vor dem totalen Verderben bewahrt. Und das bedeutet doch im geistlichen Sinne, Salz bewahrt vor dem Werteverfall, bewahrt gleichzeitig zum Leben in Dauerhaftigkeit und Unvergänglichkeit. Oder etwas dramatischer gesprochen, können wir vielleicht sagen, Salz rettet in dieser Weise andere Menschen vor dem Verderben. Außerdem macht Salz ja durstig. Und da sind wir bei einer ersten wichtigen Anwendung. Unser Leben darf so gestaltet sein, dass andere durstig werden auf Jesus. Deshalb sind wir hier in dieser Welt. Und als ich vorhin hier den Osterweg sah, da habe ich gedacht, das macht doch durstig auf Jesus, oder? Und das wünschen wir und darum beten wir, dass hier Kinder, Erwachsene durch unser Dorf gehen und durch den Osterweg durstig werden auf Jesus und sich fragen, wer ist das denn, der sein Leben für uns dahin gegeben hat und sich intensiver damit beschäftigen. Das heißt, unser Leben darf neugierig, darf durstig machen auf den Herrn Jesus, unseren Heiland, der gekommen ist, um Menschen zu suchen und zu retten. Und ihm verdanken wir das wahre, ewige Leben. Nun sagt der Herr Jesus ja nicht, ihr müsst euch anstrengen, Salz zu sein, sondern was sagt er? Ihr seid das Salz der Erde. Er sagt nicht, ihr sollt es sein oder ihr werdet sein. Nein, ihr seid das Salz der Erde. Das ist ja Zuspruch und Anspruch zugleich. Zugespitzt hat das Fritz Rienecker mal so ausgedrückt. Er sagt, Salz ist Dienst. Mitten in dieser Welt sollen wir diese bewahrende, rettende Wirkung des Salzes spürbar werden. Authentisch und glaubwürdig gelebtes Christsein hat eben immer eine ausstrahlende Wirkung auf unsere Umwelt. Und es lädt zu einem dauerhaften Salzbund mit Gott ein, zu einem Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Und dabei ist das Salz durchaus angefochten und kann sogar, wie wir gelesen haben, seine Salzkraft verlieren. Ich lese den Text nochmal in einer anderen Übersetzung, ihr seid unglaublich wichtig für diese Welt, genauso unverzichtbar wie Salz, sagt Jesus. Wenn Salz aber entsalzt wird, ist es zu überhaupt nichts mehr Nütze. Am besten schüttet man es auf die Straße, wo die Menschen darauf hin und her laufen. Nun muss man eben wissen, das damals verwendete Salzgemisch, und wir haben das selbst gesehen, wie das am Toten Meer gewonnen wurde, bestand eben nur teilweise aus Kochsalz. Also das Salz, was wir heute im Schrank haben und zum Würzen nutzen, kann man damit nicht vergleichen. Und wenn dann eben der Salzanteil, der Kochsalzanteil verloren war, tja, dann blieb eigentlich nur noch ein kalkiger Rest über, der höchstens den Wert hatte, auf den Weg geschüttet zu werden und man lief dann darüber. Und genau diesen Zusammenhang, den finden wir hier in der Aussage Jesu. Also Salz, das nicht mehr salzt, ist etwas, das zwar noch aussieht wie Salz, aber kein wirksames Kochsalz mehr beinhaltet. Auch eben keine Salzwirkung mehr entfaltet. Es ist zu nichts mehr Nütze. Wir könnten es vielleicht mit Paulus formulieren. Er sagt zum Beispiel in seinem Testament, im 2. Timotheusbrief, wo er die Situation des Menschen beschreibt mit 19 negativen Eigenschaften, und dann sagt er in Vers 5, dass die nur noch eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das kann auch für uns bedeuten, dass alles schön rund läuft im christlichen Alltag, dass die Gottesdienste funktionieren, alles läuft ab, aber es ist kein geistliches Leben mehr da. Und das wäre eine passende Anwendung auf die Salzkraft ist verloren gegangen. Das Kochsalz ist nicht mehr im Salz und wozu ist es dann noch Nütze? Von daher zitiere ich nochmal John Stott, den britischen Theologen. Die Nachfolger von Jesus sind als Salz in die Welt gestellt, um den Verfallsprozess aufzuhalten. Also Salz soll bewahren, auch retten. Und das ist eben viel wichtiger, als nur einen guten Geschmack zu geben. Wobei ich nochmal auf eine Feinheit hinweisen möchte. Wir finden ja in diesem Kontext beide Begriffe. Ihr seid Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wenn Jesus von Welt spricht, dann meint er immer das von Gott abgefallene System, was vom Fürsten der Finsternis beherrscht wird. Und in dieser Welt sollen wir leuchten. Aber wir wissen, leuchten wie Himmelslichter, ist ja auch im Philipperbrief Kapitel 2 eine Aussage von Paulus, Himmelslichter haben selbst keine Leuchtkraft. Wir haben auch selbst keine Leuchtkraft. Aber wodurch bekommen wir Leuchtkraft? Indem wir das Licht der Sonne, das Licht unseres Herrn, Christus reflektieren in unserem Leben. Das ist unsere Aufgabe als Licht der Welt. Und wenn er dann sagt Salz der Erde, dann ist ja Salz verborgen zunächst einmal, nicht sichtbar. Und es bezieht sich mehr auf die irdischen Umstände. Und da dachte ich so, das ist eben auch ganz wesentlich. Wo wird es vor allen Dingen sichtbar? Da fangen wir doch im wichtigsten Bereich an. In Ehe, Familie, Arbeitsplatz und unseren sozialen Kontakten. Da sind wir Salz der Erde. Und da dürfen wir ein Zeugnis sein für unseren Herrn. Also hier geht es mehr um die irdischen Beziehungen. Und auf der anderen Seite dürfen wir als Lichter leuchten, indem wir das Licht von Christus reflektieren in diese Welt. Und wie die irdischen Beziehungen zu gestalten sind, das erfahren wir sofort aus dem Kontext. Ich zitiere nochmal John Stott, er schreibt, christliche Salzkraft liegt in einem Charakter, wie ihn die Seligpreisungen beschreiben, in verbindlicher Jüngerschaft, die sich in Wort und Tat zeigt. Und das wollen wir uns jetzt mal ganz praktisch ansehen. Jesus sagt ja zunächst, glückselig seid ihr, und hier steht das griechische Wort Makarios, das bedeutet ewig in der Gunst und unter dem Segen Gottes stehend. Das wiederum schafft in uns völlige Zufriedenheit, Frieden in und mit Gott, der einfach nur dankbar macht. John Edwards, ein großer Missionar, er hat es mal so gesagt, Gott wird dann am meisten geehrt, wenn wir zutiefst zufrieden sind in Christus. Gott wird am meisten geehrt, wenn wir zutiefst zufrieden sind in Christus. Also als Jünger Jesu sind wir in dieser Welt mit allen Herausforderungen, aber glücklich in der Abhängigkeit von Gott, der schon jetzt und später einmal endgültig allen Mangel ausfüllt. Und ihr Lieben, das ist ein starkes Zeugnis. Das ist die eigentliche Salzkraft. Wir leben Hoffnung und Zuversicht in der Welt der Hoffnungslosen, die kein Ufer in Sicht haben. Aber wir haben Ufer in Sicht. Und ich sage immer, wir sind dem Himmel noch nie so nah wie heute als Kinder Gottes. Und wir kommen ihm jetzt noch ein Stückchen näher. Und das ist unsere Zukunft. Das ist unser Ziel. Das ist unser rettendes Ufer. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und auf dem Weg zum Ziel wollen wir als Salz in dieser Welt sein und Menschen neugierig machen. Und wie geschieht das? Wenn wir uns die Seligpreisungen anschauen, dann beginnt Jesus ja damit, und wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal hineinschauen, da heißt es hier in Vers 3, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die erste Seligpreisung, arm im Geist. Wenn wir die Bibel daraufhin untersuchen, finden wir zum Beispiel in Offenbarung 3, Vers 17 eine ähnliche Aussage und da wird deutlich, es ist das Gegenteil von Stolz und Überheblichkeit. Oder andere drücken es aus, demütig im Licht Gottes leben. Hier geht es um die richtige Selbsteinschätzung. Ein schönes Beispiel dafür ist der Zöllner und der Pharisäer, die Jesus beim Gebet beschreibt. Der Zöllner sagt, sei mir, o Sünder, gnädig. Der erkannte seine Armut im Geist vor Gott. Und der Pharisäer war stolz auf das, was er tat, auf seine religiösen Leistungen. Geistlich Arme wissen, dass sie Gott brauchen. Als ich heute Morgen noch nach einem schönen Beispiel suchte, um das zu illustrieren, da fiel mir Josef ein. Josef, der aus dem Gefängnis geholt wird und der dann vor den Pharao geführt wird. Und dann sagt er in 1. Mose 41, Vers 16, da antwortete Josef dem Pharao, als er Josef so sagte, du kannst ja Träume deuten. Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. In Vers 25, der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt. Vers 28, das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen. Und das ist dann nochmal in Vers 39, also vier Stellen, wo wir sehen, es geht Josef nicht um seine Ehre. Er sagt nicht, ja, ich bin ein toller Typ, ne? Ich konnte den Traum deuten. Nein, er gibt Gott alle Ehre. Und genau das ist ein praktisches Beispiel dafür, für Armsein im Geist, dass ich tatsächlich immer wieder mir bewusst bin, ich habe nichts. Ich stehe hier mit leeren Händen. Aber alles, was ich bin und habe, verdanke ich meinem Heiland, Jesus Christus. Arm im Geist. Und das ist die Lebenshaltung, die Menschen dann auch ins Nachdenken bringen. Es geht gar nicht um uns, es geht immer um Christus. Und ich fand eure Lieder so herrlich Christus-zentriert. Die machen das genau deutlich. Es geht um Christus. Einzig und allein um Jesus Christus. Niemand ist wichtiger als er im Leben und im Sterben. Arm im Geist. Dann sagt Jesus weiter, glückselig die Trauernden, die traurig über ihre Sünden sind, denn sie werden getröstet werden. Hier geht es um eine tiefe Betroffenheit, um ein Einsmachen mit Sünde und Schuld, die wir vielleicht gar nicht selber begangen haben, aber worunter wir leiden. Inneren großen Schmerz über die Auswirkungen der Sünde und auch das Verhalten, sündige Verhalten, was sich vielleicht auch in unserer Gesellschaft breit macht. Da denke ich zum Beispiel an Nehemia. Nehemia kriegt von seinem Bruder die Nachricht, dass Jerusalem in Trümmern liegt. Und dann lesen wir in Nehemia 1, Vers 4, dass er weinte und trauerte über den Zustand Jerusalems und sich eins macht mit der Schuld seines Volkes. Und darauf wird der König aufmerksam. Und in dem Moment ist er Salz der Erde. Denn der König merkt auf einmal, was seinen treuen Mundschenk beschäftigt. Und damit ist Nehemia ein schönes Beispiel. Oder ich denke an Esra, an Daniel, ein ähnliches Verhalten. Männer, die Salz der Erde waren, indem sie sich eins machten mit der Schuld ihres Volkes. Und ihr Lieben, das müssen wir eigentlich auch. Ich denke an 1. Timotheus 2, wo Paulus uns auffordert, zu beten für die Obrigkeit, zu beten für eine gottlose oder auch ratlose Regierung, zu beten für die, die die Entscheidung zu treffen haben, trauern über die Schuld, die wir auch als Volk auf uns laden. Ich denke, das ist unsere Aufgabe. Damit sind wir Salz der Erde. Dann sagt Jesus, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Hier geht es um eine freundliche, geduldige Art. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Jesus sagt ja mal selber, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sagt er, nachdem er eingeladen hat, das Beladene, mit Schuld Beladene, seelisch Belastete, Menschen, die Ängste und Nöte durchleben, zu ihm kommen. Und er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ich will euch Ruhe geben. Er lädt sozusagen ein in die Jochgemeinschaft mit ihm, damit unsere Seelen zur Ruhe kommen. Und ich sage nochmal, das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das war seine Stärke. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich bin manchmal nicht so sanftmütig. Ich haue auch schon mal gerne auf den Tisch und muss dann hinterher feststellen, na, das war doch nicht so gut, so ganz offen und frei seine Meinung zu sagen. Vielleicht müssen wir das wirklich auch alle miteinander nochmal neu durchdenken, was das heißt. Dass wir ruhig werden im Vertrauen auf Gott. Mir ist das jetzt aufgefallen, es gibt ja viele Stellen im Alten Testament, die deutlich machen, in Stillsein und Vertrauen liegt deine Stärke. 2. Mose 14 zum Beispiel, als Israel vor dem Roten Meer stand, links und rechts die Berge, hinter ihnen das ägyptische Heer. Und da sagt Mose, in Stillsein und Vertrauen liegt eure Stärke. Und da finden wir viele Stellen, im Propheten Jesaja, wenn es um Israel geht, im Stillsein und Vertrauen. Und das ist vielleicht hier ein ganz praktischer, schöner Hinweis, dass wir im Stillsein und Vertrauen erleben, da schafft Gott weiten Raum. Und wir schauen auf ihn, auf unserem Herrn, dem alles möglich ist. Und das macht Jesus hier an dieser Stelle deutlich. Übrigens, dass das kein Zeichen von Schwäche ist und Jesus kein Weichling war, wie vielleicht einige meinen. Derselbe Jesus hat die Viehverkäufer und die Geldwechsler mit einer Peitsche aus dem Tempel getrieben. Und er war trotzdem der demütigste und sanftmütigste Mann. Wir finden das auch bei Mose. Also kein Zeichen von Schwäche, sondern das war seine wahre Stärke. Jesus sagt dann weiter, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Wir wissen alle, dass Hunger und Durst lebensnotwendige Grundbedürfnisse sind. Und hier wird es eben deutlich, der Durst nach Gerechtigkeit entspricht so einem tiefen Grundbedürfnis. Und diese Gerechtigkeit, die finden wir eben nicht in dieser Welt. Wir reden zwar von einem Rechtsstaat, aber es gibt in dieser Welt keine absolute Gerechtigkeit. Es gibt so viel Unrecht. Und vielleicht denkt der ein oder andere, wann komme ich endlich zu meinem Recht? Es wird nicht für jeden Gerechtigkeit auf dieser Welt geben. Aber Jesus selber wird für Gerechtigkeit sorgen, denn er wird das Endgericht halten. Und von daher, wir sind jetzt Salz der Erde und schon aufgefordert, unseren Mitmenschen zu zeigen, dass wir gerecht miteinander umgehen möchten, bei allen Schwächen, die wir haben. Und das ist die Herausforderung. Wie heißt es hier in Matthäus 6,33? Euch soll es zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazugegeben, wie Essen, Kleidung, Trinken und so weiter. Und als solche, die um Gottes Gerechtigkeit wissen, setzen wir eben andere Schwerpunkte. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, denn das macht Menschen neugierig. Damit sind wir Salz der Erde. Und was haben wir vorhin gehört? Salz macht durstig auf ein Leben mit Christus. Himmlische Gerechtigkeit zeigt sich also bei dir und mir im rechten Umgang miteinander. Und diese himmlische Gerechtigkeit zeigt sich auch, wie wir miteinander, auch mit Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben, reden. Denn Paulus sagt zum Beispiel in Kolosser 4, Vers 6, gnädig und würzig sollen wir auf die Fragen unserer Mitmenschen antworten. Unser Wort soll mit Salz gewürzt sein, damit wir wissen, wie wir jedem Einzelnen antworten sollen. Das heißt doch, wir müssen auch aus Liebe zu unseren Mitmenschen immer wieder Gedanken machen, wie antworten wir auf ihre Fragen. Und ich glaube, wir sind inzwischen sehr stark herausgefordert, deshalb will ich auch zum Schluss einige apologetische Literatur vorstellen, apologetisch zu arbeiten. Das heißt auf Deutsch, wir machen uns ernsthaft Gedanken als Salz der Erde, wie antworten wir auf die kritischen Fragen unserer Zeitgenossen, um ihnen wirklich Antworten zu geben aus der Bibel, die sie nachvollziehen können. Apologetisch arbeiten, Antworten geben auf die Fragen, die heute aktuell sind und die die Menschen stellen. Und damit beschäftigen wir uns aus Liebe zu unseren Mitmenschen und damit sind wir Salz der Erde. Jesus sagt in Vers 7, glückselig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Hier geht es um liebevolle Hilfe, es geht um Anteilnahme an der Not anderer. Und der Klassiker, das Beispiel in der Bibel ist natürlich der barmherzige Samariter, der sich um einen unter die Räuber gefallenen bemüht. Aber ich dachte so, wir finden auch praktische Beispiele. Ich habe euch hier mal eins mitgebracht, ich bin ja sehr eng verbunden seit vielen Jahren mit dem christlichen Gästezentrum in Rehe. 1945 haben 5 Verantwortliche dieser großen Freikirche ein Gelände gekauft, was die Nazis benutzt hatten, um Menschen umzubringen, was die Franzosen dann übernommen haben nach Kriegsende. Es waren lauter Baracken. Und dann haben die Brüder aus der Freikirche in Rehe das ganze Gelände gekauft, um Müttern mit ihren Kindern zu ermöglichen, dort auf 600 Meter Höhe Urlaub zu machen, vor allen Dingen Lungenkranke, die dort behandelt wurden. Was heute daraus geworden ist, wissen viele von euch. Wir haben ja ein wunderschönes Gästehaus mit über 300 Betten und eine Segensstätte. Und dachte ich so, das ist ein schönes Beispiel für eine solche praktische Barmherzigkeit. Jetzt hätte ich natürlich gleich anschließend ein zweites Bild zeigen müssen mit der Tagespflege. Ist das nicht genau treffend? Die Tagespflege habe ich leider jetzt versäumt einzuholen. Ich hätte das schöne Bild von der Tagespflege mit den schönen Außenanlagen, dem tollen Platz rechts vom, wo die Glascontainer stehen. Das ist ja alles so super schön geworden und von innen ein paar Bilder. Viele haben es ja gesehen. Das ist auch so ein typisches Beispiel, dass man Barmherzigkeit übt. Und das ist unsere Aufgabe als Christen. Mir wurde das jetzt so deutlich, als ich das neue Buch las, wie die Luft, die wir atmen. Unsere gesamten Werte, die wir wertschätzen, wie Gleichheit vor dem Gesetz, wie Barmherzigkeit, wie Nächstenliebe, all die sozialen Einrichtungen, die wir haben, die Diakonie, die wir haben, wem verdanken wir das denn? Das verdanken wir alles dem Christentum. Als ich einen Bericht aus Indien hörte, wie es da teilweise in den sozialen, wie die sozialen Verhältnisse sind, da wurde mir das nochmal so deutlich. Wir können nur dankbar sein, dass wir diese christliche Luft atmen dürfen bis heute. Und Gott selbst ist uns gegenüber barmherzig und jeder, der barmherzig ist, weiß, unser Herr brachte Menschen Mitgefühl entgegen, große Liebe. Und wenn wir das tun, dann sind wir Salz der Erde. Und so dürfen wir auch Salz in Steinbach sein. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das Herz ist ja in der Bibel immer die Schaltzentrale unseres Seins. Da werden die Motive unseres Handelns gebildet. Und wer ein Leben mit reinen Motiven und Gedanken führt, lebt in einer vertrauten Beziehung zu Gott. Wer ehrlich und authentisch lebt, ist Salz der Erde. Wer ehrlich lebt, wird erfahren, dass der große, allmächtige, heilige Gott auch in den irdischen Beziehungen, sprich in Ehe, Familie, Arbeitsplatz, die ja manchmal recht problematisch sein können, dass er Lösungen und Auswege schafft. Und wenn wir dann dem gefallen, der uns so liebt, und wir merken, wir sind auch gleichzeitig auf die Nase gefallen und haben es eben nicht geschafft, dann dürfen wir mit David beten: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Davids Bitte nach schlimmsten Sünden, Psalm 51. Und da merken wir, Jesu Blut reinigt von aller Schuld und wirkt neue Gemeinschaft. Authentizität, möchte ich nochmal betonen, ist nicht zu verwechseln mit Perfektionismus. Wir machen Fehler, wahrscheinlich alle, also ich auf jeden Fall. Und wir dürfen dann Vergebung erfahren und unsere Funktion wird wiederhergestellt, dass wir Salz der Erde sind. Und das heißt eben auch, dass wir ehrlich mit Vergehen umgehen und sie auch bekennen. Und dann kommt dieser schöne Vers: Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Jeder will Frieden. Und wir merken das im Moment, wie uns das belastet, dass es so viele Kriege auch in unserer nächsten Umgebung gibt. Frieden. Aber wo sind wir wirkliche Friedensstifter? Nun, für Ruhe, Sicherheit und Harmonie gilt es zu sorgen, nach Jakobus 3, und dazu schenkt Gott uns göttliche Weisheit. Wir finden ja im Hebräerbrief sogar den Hinweis, Hebräer 12, 14, glaube ich, wir sollen dem Frieden nachjagen. Das heißt auch für unser Miteinander, auch in der Gemeinde, dass wir uns immer fragen, wenn ich irgendwas verändern, neu machen will, dient es letztlich dem Frieden? Und hier geht es nicht so sehr um den Weltfrieden, sondern um den Bruderfrieden, der manchmal sehr belastet ist. Und das macht uns ja wahrscheinlich immer wieder auch allen zu schaffen. Wir dürfen Täter des Friedens sein. Es geht also darum, dass wir da, wo wir es möglich können, möglicherweise können, auch wirklich dazu zum Frieden beitragen. Mir ist das mal so schön deutlich geworden, dass wir als Christen da wirklich auch eine besondere Funktion in der Welt haben. Ihr wisst ja, dass ich viele Jahre in der Johann-Textor-Schule Schulelternbeirat war. Und der Herr Dr. Lohwasser rief mich eines Morgens nochmal in die Schule und sagte: Herr Jäger, Sie müssen mal kommen, wir haben da ziemlich Stress in einer Klasse. Und dann ging es ja oft darum, dass es zwischen Eltern und Lehrern Probleme gab. Und dann sagte der doch glatt zu mir, das fand ich so mutmachend, er sagte: Ich bin so dankbar für die Kinder aus ihren christlichen Elternhäusern. Das war ein tolles Zeugnis, oder? Das war Salz der Erde. Dass er merkte, wir ticken da irgendwie anders. und sind eben auch darauf aus, dass wir ein gutes Miteinander im Klassenverband haben und engagieren uns da als Christen. Und von daher möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir auch in dieser Beziehung Friedensstifter sind. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Leben nach Gottes Willen als Ursache für Verfolgung. Leben, das dem unseres Herrn entspricht, das ruft also oft auch Verachtung hervor. Verfolgung und Verleumdung. Verfolgung als Folge der Nachfolge. Und da lesen wir ja im ersten Petrusbrief, dass Petrus an verfolgte Christen schreibt und er sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr leidet um der Gerechtigkeit willen. Nicht, weil ihr irgendein Verbrechen begangen habt. Und das ist auch bis heute unsere Herausforderung. Und Paulus schreibt das ja in 2. Timotheus 3, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten drüben in der Brüdergemeinde, ja, ich kann es ja sagen, das war dein Papa Hans, der hat ganz oft in der Bibelstunde, in der Gebetszeit gebetet, Herr, bereite uns vor auf Verfolgung. Und ich habe den Eindruck, die Luft wird dünner für uns Christen. Die fetten, angenehmen Jahre sind vorbei. Und wir müssen uns ganz anders mit Widerständen, mit antichristlichen Strömungen auseinandersetzen. Vielleicht bis dahin, dass uns sogar untersagt wird, unseren einzig wahren Gott anzubeten. Das hat es in der Geschichte immer gegeben. Und wir haben nun fast 80 Jahre Frieden hinter uns. Und wir fragen uns natürlich, womit haben wir das verdient, diese schönen, fetten, ruhigen Jahre, angenehmen Jahre. Aber es wird sich vieles ändern, das spürt man ja irgendwie. Und von daher müssen wir uns darauf vorbereiten. Und dieses Leben in Gottesfurcht, das ist eben auch Salz der Erde. Wie sagt der Herr hier, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen um meinetwillen. Aber freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Der Herr wird uns das lohnen und wir werden immer einen tiefen inneren Frieden erfahren. Und das hat mich auch immer so dankbar gemacht, wenn man dann mal Zeugnis gegeben hat und gemerkt hat, hier ist ein massiver Widerstand. Und man wurde so richtig angegriffen. Und am Ende bist du innerlich so froh und dankbar, dass du einfach auf natürliche Weise vom Herrn Jesus reden durftest. Und deshalb möchte ich so gerne das Salzsein in dieser Welt, die Menschen durstig macht auf Jesus. Nochmal, John Stott, wir haben es vorhin schon gelesen, christliche Salzkraft liegt in einem Charakter, wie ihn die Seligpreisungen beschreiben, in verbindlicher Jüngerschaft, die sich in Wort und Tat zeigt. Und wenn wir so leben, dann werden Menschen fragend. Und außerdem, wenn es mal Widerspruch gibt, sind mir die eigentlich lieber, die uns mal so richtig fragen und herausfordern und uns widersprechen, als die, die einfach so gleichgültig durch den Tag tingeln und die das gar nicht interessiert und ja, so ein typisch postmoderner Mensch. Aber die widersprechen, so wie wir das früher erlebt haben. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir an der Uni damals in den 80er Jahren, das war ja eine andere Zeit, da wurde richtig widersprochen und da haben wir hart diskutiert und haben uns Gedanken gemacht als Studenten, wie können wir unseren christlichen Glauben verteidigen, haben eben stark apologetisch gearbeitet. Heute ist eine große Gleichgültigkeit da und wen interessiert das überhaupt noch? Und das ist, finde ich, noch viel schlimmer und von daher wäre es schön, wenn wir auch in diesem Jahr mit vielen Menschen ins Gespräch kommen und dürfen hinweisen auf unseren Herrn Jesus und seine Wesenszüge leben. Er ist unser Vorbild, auf ihn schauen wir. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er adelt uns, dass wir nun in ähnlicher Weise leben dürfen und bezeichnet dich und mich als Salz der Erde. Das ist ein tolles Zeugnis. Und so wollen wir mit seiner Hilfe den Charakter der Bürger des Königreiches, denn darum, das ist ja eigentlich der Kontext der Bergpredigt, das ist ja die Reichsantrittsrede Jesu für das irdische Reich, was er aufrichten wird, das tausendjährige Reich. Und da dürfen wir jetzt schon als Himmelsbürger, als seine Leute, als seine Gemeinde diese Wesenszüge leben. Und das wollen wir vor allen Dingen in unserem Dorf, immer in der nächsten Umgebung und dann darüber hinaus Menschen ein Zeugnis sein zu seiner Ehre. Salz der Erde. Amen. Wir stehen auf zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, ich danke dir herzlich, dass du uns als deine Leute so sehr adelst, dass wir Salz der Erde sind. Und lieber Herr, du hast uns gezeigt, wie das ganz praktisch aussieht. Herr, sei mir, sei uns gnädig, auch in der neuen Woche, dass wir etwas leben, etwas sind zu deiner Ehre. Dass Menschen durstig werden auf dich. Das ist unser großer Wunsch. Wir beten für unseren Ort Steinbach und darüber hinaus für solche, die jetzt auch zuhören und vielleicht später das nochmal hören. Ach Herr, schenk doch Gnade, dass niemand verloren bleibt, sondern dass sich alle retten lassen. Denn du bist in diese Welt gekommen, Menschen zu suchen und zu retten. Und darüber geben wir dir alle Ehre und preisen dich und rühmen deinen herrlichen Jesusnamen. Amen. Ja, ich sagte ja, ich möchte euch gerne noch ein paar apologetische Bücher vorstellen. Und ich fange mal an mit Ostern.